Herr Weidmann, beim normalen Bürger ist eigentlich die Vorstellung da, auch bei unseren Hörern und Hörerinnen, dass die Banken eine Gefahr für das System sind, auch für die Staaten. Sie haben jetzt auf der Euro Finance Week gesagt, Sie würden auch die Banken gerne vor den Staatsrisiken schützen. Was meinen Sie damit?
Was wir in der Finanzkrise gesehen haben, ist eine gegenseitige Abhängigkeit, nämlich des Banksystems von den staatlichen Finanzen und umgekehrt. Und diese gegenseitige Abhängigkeit kann sich auch verstärken und daraus kann ein Teufelskreis entstehen, der die Brisanz der Krise ja auch ausgemacht hat. Und insofern ist es eben auch wichtig, dafür zu sorgen, dass sich unsolide Staatsfinanzen nicht zu einem Problem im Bankensektor auswirken. Genauso wichtig ist es natürlich, dafür zu sorgen, dass die Rettung der Banken in Anführungszeichen zunächst von den Eigentümern, von den Gläubigern getragen wird und erst dann nachher vom Staat, falls diese Mittel nicht ausreichen, um zu verhindern, dass sich daraus wieder staatliche Probleme erwachsen.
Wie wollen Sie das erreichen?
Erreichen könnte man das dadurch, dass man die Risiken in den Bankbilanzen aus staatlichen Engagements begrenzt, dass man beispielsweise Staatsanleihen in den Bilanzen der Banken nicht mehr weiter privilegiert.
Können Sie das noch mal genauer erklären? Was meinen Sie damit?
Das hängt mit der Eigenkapitalunterlegung zusammen, die im Moment im derzeitigen System nicht vorgesehen ist. Und was ich im Vortrag gefordert hatte, war, die Engagements der Banken im staatlichen Risiko auch mit entsprechend Eigenkapital zu unterlegen, wie das auch bei anderen Krediten, bei anderen Exposures der Fall ist.
Das würde es für die Staaten natürlich teurer machen, sich in Zukunft Geld von den Banken zu leihen.
Es würde vor allem dafür sorgen, dass die Signale über die staatliche Bonität und über die Tragfähigkeit der staatlichen Finanzen auch frühzeitig gesendet werden und insofern wir auch frühzeitig eine Warnung hätten vor Fehlentwicklungen in den einzelnen Staatshaushalten.
Und würden Sie das schon in der Krise tun wollen, weil das würde ja die Lage der Staaten verschärfen?
Das habe ich so auch nicht gefordert, sondern was ich beschrieben habe, ist der Rahmen, der langfristig funktionieren kann. Und es gibt ja, und das war auch ein Thema ja der Rede, immer einen gewissen Spannungsbogen zwischen dem, was kurzfristig erforderlich und dem, was langfristig tragfähig ist.
Staatsanleihen sind ein wichtiges Thema von Ihnen schon seit langer Zeit. Sie sind sehr im Konflikt mit anderen in der Europäischen Zentralbank. Sie sitzen ja im Rat der EZB, haben vor kurzem als einziger gegen Staatsanleihekäufe, wie sie jetzt geplant sind, gestimmt. Wie erleben Sie diesen Konflikt mit Ihren Kollegen, mit dem Präsidenten Draghi und mit Ihrem sehr guten Bekannten? Ich weiß nicht, ob das Wort Freund angebracht ist. Jörg Asmussen, der früher Finanzstaatssekretär war und jetzt im EZB-Direktorium ist.
Also ich glaube, es ist doch klar, dass wir uns in einer Situation befinden, die keiner von uns so erlebt hat. Also im Grunde unbekanntes Territorium durchschreiten und dort um den richtigen Weg ringen. Was uns eint, ist, dass wir die Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft erhalten wollen und wir diskutieren darüber, wie dieser Weg aussieht. Und worauf ich immer wieder hinweise, ist, dass unsere Krisenmaßnahmen natürlich auch Nebenwirkungen haben und dass die Nebenwirkungen nicht so stark ausgeprägt sein dürfen, dass man am Ende die eigenen Maßnahmen damit konterkariert und dass am Ende die Problemlösung weniger wahrscheinlich wird. Weil wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass das, was wir Notenbanken tun können, aber auch das, was die Rettungsschirme am Ende leisten können, nur eins ist, nämlich Zeit zu kaufen. Und wenn diese Zeit nicht genutzt wird oder wenn durch dieses Zeitkaufen das Ansetzen an den Ursachen, nämlich der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit und den nicht tragfähigen oder den Staatshaushalten, wenn diese Ursachenbekämpfung dadurch weniger wahrscheinlich wird, dann hätten wir mit Zitronen gehandelt und darauf weise ich hin.
Aber Staaten wie Spanien haben ja sehr große Reformen initiiert. Die Franzosen bemühen sich, die Griechen machen auch ein bisschen. Irland ist auf einem sehr guten Wege. Sehen Sie da nicht schon Fortschritte?
Deswegen ist ja auch das Prinzip, Hilfe gegen Auflagen zu gewähren, richtig. Und an manchen der Anpassungsprogramme sieht man auch den Erfolg dieser Maßnahmen bis hin zu der Feststellung, dass ja beispielsweise Irland wieder am Kapitalmarkt Geld aufnehmen kann. Das ist das eine. Gleichzeitig muss man meines Erachtens aber darauf achten, dass diejenigen politischen Akteure das machen, wozu sie auch legitimiert sind. Dass also bestimmte Entscheidungen nur von der Politik getroffen werden kann, von den Parlamenten beispielsweise, wenn es um das Umverteilen staatlicher Solvenzrisiken geht, und andere Entscheidungen von der Geldpolitik getroffen werden müssen, und dass die Vermengung dieser beiden Bereiche, wenn also die Geldpolitik in Bereiche der Fiskalpolitik vordringt, dass das Risiken birgt, Risiken einer Abhängigkeit der Politikbereiche, aber auch Risiken in der Bilanz der Notenbank.
Aber vielleicht kommen wir mal ganz kurz nochmal zurück zu den Sparprogrammen, die der Kollege gerade angesprochen hat. Es sind ja schon länger große soziale Verwerfungen auch zu beobachten. Also sprich, die Mittelschicht in Griechenland steht an der Suppenküche an. Es gibt in Spanien Haus- und Wohnungsräumungen. Wie sehen Sie das? Es gibt ja sehr viel Kritik deshalb an den Sparprogrammen.
Also eins ist doch klar, dass die Anpassungen in den jeweiligen Ländern nicht zu vermeiden sind. Keiner stellt sich doch auf den Standpunkt, dass man die Entwicklungen, die wir vor der Krise gesehen haben, die in die Krise geführt haben, einfach fortschreiben können. Und insofern muss es Anpassungen geben. Und die Frage, die wir im Moment diskutieren, ist, wie können diese Anpassungsprogramme gestreckt werden? Genau dazu sind die Hilfsprogramme gut, sind die Finanzierungen aus den Rettungsschirmen auch gut, damit Anpassungsprozesse gestreckt werden können über die Zeit. Die Frage ist aber doch gleichzeitig auch, ob die Streckung der Anpassungsprozesse diese politisch gangbarer macht und diese einfacher zu akzeptieren von der Bevölkerung. Manchmal ist es besser, wenn man einen harten Schnitt am Anfang macht und sieht, dass das auch zum Erfolg führt, als dass man einen sehr langgezogenen, stetig andauernden und immer wieder zu politischen Diskussionen führenden Prozess hat, der anscheinend nicht endet.
Aber ich glaube, es gibt den Eindruck, dass die Lasten dieser Krise vor allem von der einfachen Bevölkerung getragen werden. Und das macht sehr viele Menschen sehr wütend. Daraus speist sich ja auch sowas wie die Occupy-Bewegung zum Beispiel. Können Sie das nicht verstehen, dass das als sehr hart empfunden wird?
Ich kann das sehr gut verstehen, insofern, als es auch darum gehen muss, Einnahmen von denen zu erzielen, die in der Lage sind, sie zu tragen. Also das ist ja eine der Fragen in Griechenland beispielsweise. Wer trägt wie zu den Paketen bei? Und dass man auch in Griechenland beispielsweise hinschaut, ob der hohen staatlichen Auslandsverschuldung nicht vielleicht eine private Situation gegenübersteht, die viel günstiger ist und die auch dazu beitragen kann, die Lasten zu bewältigen, das halte ich für eine sehr legitime Frage.
Gestern beziehungsweise wurde ja der Bericht des Finanzstabilitätsausschusses veröffentlicht und darin steht, dass der Schattenbankensektor sich noch weiter aufgebläht hat. Warum ist da eigentlich bis jetzt so wenig passiert in Sachen Regulierung?
Also zunächst mal illustriert das relativ gut, dass natürlich Regulierung immer auch einen neuen Rahmen setzt, auf den reagiert wird. Je stärker wir das Bankensystem regulieren, desto größer natürlich der Anreiz, sich in Bereiche zu begeben, die weniger reguliert sind. Und der Schattenbankensektor ist halt ein sehr vielfältiger Bereich, der mit sehr vielfältigen Akteuren auch daherkommt. Und insofern ist der erste Schritt, um den es jetzt geht, Transparenz zu schaffen. Wer agiert da, mit welchen Volumina, mit welchen Geschäften, um dann, wenn diese Transparenz herrscht, diesen Bereich auch einzubeziehen in die Regulierung, damit dieses Verhalten, nämlich einfach Regulierung auszuweichen, indem man in den Schattenbankenbereich geht, damit dieses Verhalten unterbunden werden kann. Und weil dieses eben so komplex ist, ist der Schattenbankenbereich sicherlich einer der Bereiche, wo wir noch am meisten Arbeit bei der Regulierung haben.
Aber warum hat man das so spät erst gemacht? Wir haben jetzt einen Bankensektor, der stärker reguliert wurde, und wir haben einen Schattenbankensektor, der praktisch unreguliert ist, nahezu unreguliert ist. Und das 5 Jahre nach der Finanzkrise. Das ist ja seltsam.
Naja, als die Finanzkrise ausbrach, haben wir uns ja in Washington auf einen Aktionsplan geeinigt, bei dem fast 50 Punkte aufgezählt waren, die regulatorisch angegangen sind. Und die hat man auch nach Prioritäten eingeteilt und nacheinander abgearbeitet. Und viele der Punkte sind erledigt. Einer, den wir jüngst erledigt haben, das ist beispielsweise die Eigenkapitalunterlegung von großen, systemischen, vernetzten Finanzinstituten, um dafür zu sorgen, dass dieses too big to fail, also zu groß, um insolvent zu gehen, um dass dieses Problem angegangen wird. Und das ist insgesamt die ganze Regulierungsagenda ist ein sehr dickes Brett. Und das müssen wir eben nacheinander auch abarbeiten. Und wir haben in der Diskussion die Tendenz, uns natürlich immer nur die Punkte herauszugreifen, die gerade nicht erledigt sind, und daraus dann den Schluss zu ziehen, dass nichts passiert ist. Ich glaube, es ist sehr viel passiert. Und eine Aufgabe, die wir auch noch haben, ist erstmal zu verstehen, wie denn die verschiedenen Regulierungsvorhaben, die ja alle einzeln vorgenommen werden, am Ende auf das Finanzsystem und dann auch wieder auf die Kreditversorgung der Wirtschaft wirken. Und insofern müssen wir im Schattenbankensystem noch nachlegen, und das passiert jetzt auch. Der FSB, den Sie angesprochen haben, der wird bis zum Jahresende Vorschläge, einen Bericht vorlegen, und dann müssen wir da weiter verfahren. Aber es gibt sehr viele Bereiche, in denen auch sehr viel passiert ist.
Herr Weidmann, vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank.